Hallo, hier ist Veronique Rössler aus Münster. Ich empfehle ein Buch von Brigitte Aubert, heißt auf Deutsch Im Dunkel der Wälder. Es ist sehr spannend, aber sehr lustig. Es geht um Elise, die querschnittgelähmt, stumm und blind ist, aber sehr viel Humor hat. Und sie trifft eines Tages ein kleines Mädchen, das ihr erzählt, dass sie den Mort de Bois kennt, also den Mörder der Kinder. Und Elise erzählt alles, was sie hört, was man ihr anvertraut, und mit sehr viel Humor, sehr viel schwarzen Humor. Und sie merkt sehr schnell, dass sie die mysteriösen Kindermorde eigentlich doch etwas mit ihrer eigenen Vergangenheit zu tun haben. Ich wünsche viel Spaß. Tschüss.
Brigitte Aubert wurde 1956 in Cannes geboren, wo sie noch heute lebt und ein altes Kino betreibt, das sie von ihren Eltern geerbt hat. Aubert studierte zunächst Jura, erkannte jedoch bald, dass ihr Herz für Kriminalliteratur schlägt. Sie schrieb etliche Kriminalromane, dreht eine Serie noir für das französische Fernsehen und erhielt 1997 den französischen Krimipreis für jenes empfohlene Buch Le Mort des Bois, im Deutschen Im Dunkel der Wälder. Ihre Krimis sind geprägt von einer speziellen Mischung aus Spannung, Humor und Selbstironie, weshalb sie in Frankreich zur Riege der besten Krimi-Autorinnen gehört. Hier, in unserem Land, in Deutschland, ist Brigitte Aubert weniger bekannt. Doch Bekanntheit ist kein Gradmesser für Qualität, was übrigens auch für das Gegenteil gilt. Und deshalb haben wir uns für unsere Sendung Krimi-Kiosk Spurensuche – Geheime Autoren auf die Suche nach noch unbekannten Krimi-Autoren begeben. Und sie gefunden. Unsere Spur heute? Manfred Meyer. Tante. Mit den Fingerspitzen strich Ilka ganz leicht über das edle Holz. Unter der dicken Lackschicht war die Maserung kaum zu spüren. Die Oberfläche glänzte wie Glas. Ihre Gedanken waren weit weg, als der Bestattungsunternehmer sie wieder in die Wirklichkeit zurückholte. Ein wirklich edles Stück, das allerdings nicht oft ausgewählt wird. Er klatschte leicht mit seiner Hand auf den Deckel, spielte an den Messingbeschlägen und versuchte dann seiner Stimme einen getragenen Klang zu geben. Es ist natürlich alles eine Frage des Preises. Der Letzte, der in einem solchen Sarg seine Ruhe gefunden hat, war ein Industrieller. Seine Familie legte großen Wert auf einen stilvollen Rahmen. Ilka sah stumm zu Martin auf. Ihre ernsten Augen sagten ihm, dass sie im Moment nicht sprechen wollte oder konnte. Er verstand. Er griff ihre Hand, drückte etwas fester und zeigte ihr so, dass er ihr Halt geben würde und sie sich auf ihn verlassen konnte. »Wir glauben nicht, dass dies für unsere Tante das Richtige ist. Sie hat wiederholt von einer Feuerbestattung gesprochen, wenn es einmal so weit sein sollte.«
»Und jetzt ist es ja soweit«,
ergänzte der Bestatter mit würdevoller Miene. Er war jenseits der 50, untersetzt, hatte eine Glatze und wirkte in seinem schwarzen Anzug mit der ebenso schwarzen Krawatte wie ein Model seiner Zunft. Er nickte verständnisvoll und versicherte,
»Mir ist es immer sehr wichtig, den Hinterbliebenen klarzumachen, wie ernst man den letzten Wunsch eines Angehörigen nehmen muss. Ich weiß von einigen Fällen...«
Er hob einen Finger, um seinen Worten den nötigen Nachdruck zu verleihen.
»Wo man sich aus Kostengründen über diesen Wunsch hinweggesetzt hat.« Später meldete sich dann das Gewissen.
Er ging einige Schritte weiter durch den Ausstellungsraum, in dem die Särge auf kunstvollen Sockeln aufgestellt waren, und deutete mit einer ausholenden Geste auf eine Reihe weiterer Stücke.
Ich kann Ihnen eine Auswahl sehr schöner und stilvoller Kiefernsärge zeigen. Und wenn Sie sich endgültig entschieden haben, dann werden wir noch eine wunderschöne Urne aussuchen.
Die Entscheidung war schnell getroffen. Ilka blieb die ganze Zeit über an der Hand ihres Mannes, deutete auf einen Sarg und sagte leise, »Der hier, der ist schön.« Die Urnen standen am Ende des großen Raumes. Auf den mit Samt bezogenen Regalen wirkten sie wie wertvolle, antike Keramiken in einem Museum. Ilka wies sofort auf eine anthrazitfarbene Urne, die trotz ihrer einfachen und modernen Form sehr edel wirkte. Der Bestattungsunternehmer notierte die Artikelnummern und bat Ilka und Martin in den hinteren Bereich seines Geschäftes, wo sich sein Büro befand. Dort bot er den beiden in einer gemütlichen Sitzgruppe Platz an.
»Kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten oder möchten Sie lieber Tee?«
Ilka und Martin schüttelten die Köpfe. »Nein, danke, aber uns ist im Moment nicht danach, irgendetwas zu uns zu nehmen.« Der Bestattungsunternehmer nickte verständnisvoll.
»Das kann ich gut verstehen. Sie hatten angedeutet, dass Ihre werte Tante bereits vor langer Zeit aus der Kirche ausgetreten ist.«
Ilka und Martin nickten.
»Nun, dann kann ich Ihnen einen hervorragenden Redner empfehlen, der bei der Beisetzung noch einige Worte über die Verstorbene sagen könnte. Ich kann Ihnen versichern, dass er wirklich in der Lage ist, einer Feierstunde den nötigen Rahmen zu geben, um die Verstorbene angemessen zu würdigen.«
Ilka und Martin sahen sich an und verstanden sich stumm. »Sie haben recht«, ging Martin auf den Vorschlag ein. »Es sollten einige Worte gesagt werden, und ich glaube nicht, dass ich dazu in der Verfassung sein werde.«
»Das ist eine kluge Entscheidung. Wenn Sie mir dann die Verstorbene beschreiben und vielleicht noch Ihre Beziehung zueinander schildern, dann werde ich dies an den Redner weiterleiten und er kann sich entsprechend vorbereiten.«
Martin erzählte, was er von der Jugend seiner Tante wusste, von ihrer kurzen Ehe, die schon nach einem Jahr geschieden wurde, und dass sie danach allein lebte. Er erwähnte, wie kontaktscheu sie war und dass sie allgemein als schwieriger Mensch galt. »Als meine Frau und ich dann vor 2 Jahren geheiratet haben, bot meine Tante uns an, zu ihr zu ziehen. Seitdem kümmern wir uns gemeinsam um das Anwesen. Wir haben dort ein Zimmer und freie Kost.« Der Bestattungsunternehmer schrieb fleißig mit, heftete danach die Seiten zusammen und legte sie zu den anderen Unterlagen. Gemeinsam klärten sie noch einige Details, die Formalitäten der Einäscherung und den Ablauf der Urnenbeisetzung.
»Ich meine, dass wir somit die Angelegenheit besprochen haben. Seien Sie versichert, dass wir uns um alles kümmern werden. Ich weiß, wie schwer es in solchen Situationen ist. Verlassen Sie sich ruhig auf uns. Sie wissen, wir bieten einen Komplettservice und Sie brauchen sich um nichts kümmern. Ist es Ihnen morgen recht?«
Auf der Heimfahrt sprachen sie nicht miteinander. Die Stimmung war bedrückt und jeder hing seinen eigenen Gedanken nach. Martin lenkte den Wagen über die lange Zufahrt und parkte vor den breiten Stufen des Portals. Sie durchquerten die Eingangshalle und betraten den weiten Wohnbereich mit seiner breiten Glasfront, durch die man auf die Terrasse und in die parkähnliche Gartenanlage blicken konnte. »Sei mir nicht böse.« Ilka sah Martin bittend an. »Ich möchte bis morgen in meinem Zimmer bleiben.« Er nickte und seine Blicke folgten ihr, als sie den Raum verließ. Martin fühlte sich wie gelähmt. Auch er hatte Angst vor dem kommenden Tag. Die Stille im Haus wirkte bedrückend. Bis feste Schritte und eine energische hohe Stimme die Ruhe zerschnitten.
»Wo seid ihr den ganzen Tag gewesen?«
Martin wirbelte herum und zwang sich zu einem liebevollen Lächeln. »Oh, Tante, entschuldige, wir haben für morgen Besuch eingeladen. Lass dich überraschen. Du wirst erstaunt sein.« Frau Weiler. Die Morgensonne ließ den Tau auf den Wiesen glitzern, als hätte Gott aus vollen Händen Edelsteine übers Land gestreut. Eine kaum spürbare Brise spielte mit den Blättern der hohen Bäume. Es würde wieder ein warmer Herbsttag werden. Klaus Weyrich hatte seinen Wagen am Rande der schmalen Landstraße im Schatten einer Buschreihe geparkt und beobachtete das Anwesen. Stolz lag das alte Herrenhaus am Ende der imposanten Auffahrt. Obwohl es schon bessere Zeiten gesehen hatte, ließ es noch immer seine besondere Bedeutung in der Vergangenheit erahnen. Weyrich sah das nicht. Für ihn waren die Preise pro Quadratmeter wichtig, Vermarktung und Baugenehmigungen. Hier würde er seinen großen Wurf landen. Ein paar kleinere Geschäfte hatte er schon mit viel Erfolg abgewickelt. Seine Devise lautete: konsequente Planung und hartes Vorgehen. Das waren die Schlüssel zum Erfolg. Und derer würde er sich hier bedienen. In der Stadt hatte er Bebauungspläne eingesehen, mit Beamten gesprochen, war in den Kneipen aufgetaucht, in denen die führenden Persönlichkeiten der örtlichen Wirtschaft verkehrten, und hatte dabei interessante Kontakte geknüpft. Aber das Wichtigste war, dass er Informationen erhielt, die im Rathaus unter striktem Verschluss lagen. Das alte Herrenhaus hier außerhalb des Ortes war begehrt. Das wusste jeder. Dass es aber bereits konkrete Pläne gab, war nicht allgemein bekannt. Und genau da wollte er mitspielen. Jedes Mal, wenn er herkam und das Haus betrachtete, drängte seine Fantasie die Realität in den Hintergrund. Und alles erstrahlte in noblem Schein. Die Anlage vor dem Haus mit den mächtigen blühenden Hecken war einem Parkplatz gewichen, auf dem teuerste Karossen standen. Die mächtigen Bäume waren fort und ließen den Blick frei auf weite, gepflegte Ebenen, grüne Hügel und sandige Flächen. Da waren Stangen mit Wimpeln und hier und da fast verloren auch Menschen, die ihre Caddies zogen oder sich auf den nächsten Schlag vorbereiteten. Das Problem war nur, dass die alte Frau, der hier alles gehörte, nicht die Absicht hatte zu verkaufen. Dieser Gedanke holte den Geschäftsmann wieder in die Wirklichkeit zurück. Einen Besuch hatte er schon gemacht und war auf Granit gestoßen. Heute wollte er den zweiten Versuch starten und den weiteren Verlauf vorbereiten. Sie würde verkaufen. Mit sattem Brummen startete der Motor und der schwere Wagen rollte langsam über die Zufahrt auf das Haus zu. Seitlich von der breiten Eingangstreppe parkte er und stieg die Stufen zur schweren hölzernen Eingangstür hinauf. Bevor er läutete, prüfte er noch einmal den korrekten Sitz seiner Kleidung. Der Anzug war dunkel und teuer und spannte sich perfekt über die muskulösen Schultern. In den Glasscheiben der Tür spiegelte sich sein breites Gesicht mit den tief liegenden Augen. Eitel strich er über sein streng gescheiteltes Haar und war zufrieden. Weyrich zog an einem eisernen Griff, dessen Gestänge am Torbogen hinauf und in das Gebäude führte. Von innen hörte er den entfernten Schlag einer Glocke. Nach einer geraumen Weile wurde unter leisem Quietschen einer der beiden schweren Türflügel aufgezogen.
Die alte Frau war geblendet vom hellen Licht der Morgensonne und kniff die Augen zusammen. Charlotte Schlicht war eine kleine, zierliche Person, der man die 75 Jahre durchaus ansah. Trotz alledem wirkte sie nicht gebrechlich, sondern auf eine besonders freundliche Weise lebhaft und wachsam. »Sind Sie nicht der junge Mann, der neulich schon einmal hier war?« Sie lächelte wohlwollend zu dem Mann hinauf, der vor ihr stand wie ein Riese vor seinem Opfer.
»Genau, wir hatten über Ihr Haus gesprochen. Und ich hatte Ihnen ein Angebot gemacht, das Sie leider zunächst ausgeschlossen haben.«
»Richtig.« Charlotte Schlicht lächelte immer noch zu dem Hünen hinauf. »Einen alten Baum verpflanzt man ja nicht mehr. Was kann ich also für Sie tun?«
»Ich weiß, ich hab ja auch nicht vor, Sie zu bedrängen.«
Auch Weirich lächelte, doch statt Freundlichkeit strahlte er eine bösartige Gewissheit aus.
»Ich wollte Sie nur von Entwicklungen in Kenntnis setzen, die Ihre Entscheidung beeinflussen werden.«
Frau Schlicht hob neugierig die Augenbrauen und war gespannt.
»Man hat beschlossen, hier in der Nähe ein Heim für Kriminelle zu bauen. Menschen, die vorzeitig aus dem Knast entlassen werden und die man hier wieder in die Gesellschaft eingliedern will.«
Auf dem alten Gesicht zeigten sich nun doch leichte Sorgenfalten.
»Wann soll das geschehen? Und wo?«
»Unmittelbar hier in der Nähe ist ein Bauplatz ausgewiesen worden.«
»Wann mit dem Bau begonnen wird, weiß ich nicht, aber man hat bereits einige dieser Leute im Ort untergebracht.«
Weirich machte eine kleine Pause und fuhr in theatralischem Ton fort. »Ich an Ihrer Stelle würde mich hier nicht mehr sicher fühlen.« Für Sekunden herrschte Schweigen. Weirich wartete gespannt auf eine Reaktion. Jede besorgte Regung seines Gegenübers nahm er mit heimlichem Triumph zur Kenntnis. Doch dann schien in der alten Frau urplötzlich eine Veränderung vorzugehen. Die alten Schultern strafften sich und stolz hob sie den Kopf.
»Nein, ich werde diesen Menschen nicht vorverurteilen. Sie sollen eine Chance bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir etwas passieren könnte.«
Sie wirkte jetzt fast trotzig.
»Ich bin ja nicht allein. Frau Weiler ist ja auch noch da. Und schon allein ihretwegen kann ich hier nicht weg. Sie würde es nicht verstehen.«
Hinter der Frau, im Schatten der Diele, nahm Weirich eine Bewegung wahr. Aus dem Dunkel trat eine Frau mittleren Alters. Sie hielt eine Plastikschüssel in den Händen und trug ein Handtuch über der Schulter. Einen Augenblick blieb sie stehen und musterte den fremden Mann mit ernstem Blick. Als sie von der Hausherrin bemerkt wurde, wandte sie sich ab und verschwand wieder im Dunkel. Weirich nahm das Gespräch wieder auf.
»Ich hoffe für Sie, dass Sie Recht behalten.
Auf alle Fälle werde ich mich in den nächsten Wochen wieder bei Ihnen melden.«
Er wandte sich zum Gehen und blieb vor der untersten Stufe kurz stehen. Doch bevor er etwas sagen konnte, kam ihm die alte Frau zuvor und erklärte, fast als wolle sie um Verständnis bitten,
»Wissen Sie, Frau Weiler ist stumm. Ihre Stimmbänder, verstehen Sie? Wir sind eben zwei, mit denen man nicht mehr viel anfangen kann. Aber hier sind wir glücklich.«
Weirich nickte grinsend. »Wissen Sie, Frau Schlicht, die Menschen sind nicht gut. Denken Sie darüber nach.« Charlotte Schlicht sah mit ernster Miene zu, wie die schwere Limousine das Grundstück verließ und in Richtung Stadt davonfuhr. Nachdenklich ließ die alte Frau ihre Blicke über die weite Landschaft schweifen, die sie so sehr liebte. Abgeerntete Getreidefelder lagen in goldenem Schein hinter wilden Buschreihen. Grüne Felder und in der Ferne der dichte Wald. Nie würde sie fortgehen. Durch ein Geräusch aufmerksam geworden, wandte sie sich um. Die andere Frau war an die Eingangstür herangetreten. Sie hielt eine große Tasche in der Hand und wirkte sehr ernst.
»Ich habe Teile Ihres Gespräches mit angehört. Sie sollten diesem Typen nicht trauen. Ich komme in ein paar Tagen wieder. Seien Sie bis dahin bitte vorsichtig.«
Danach stieg sie die Eingangstreppen hinunter und verschwand seitlich hinter dem Haus. Kurz darauf knatterte ein Kleinwagen mit der Aufschrift eines Pflegedienstes vom Grundstück und fuhr davon. 2 Tage später stand Walrichs Wagen wieder in der Nähe des Landhauses.
Es war bereits nach 20 Uhr und die Sonne senkte sich langsam hinter die Hügel.
Vor wenigen Minuten war ein Taxi zum Eingang des Hauses gefahren und hielt dort. Weitere Einzelheiten konnte er aus der Entfernung nicht erkennen. Es dauerte nicht lange und der Wagen verließ das Anwesen wieder.
Walrich war zufrieden. Alles lief wie geplant. Die Frauen hatten anscheinend die Einladung einer Seniorenorganisation, die es in Wirklichkeit gar nicht gab, angenommen. Das Haus stand jetzt still und verlassen da. Um sicherzugehen, dass sie es sich nicht noch einmal überlegten, blieb er noch eine Weile sitzen. Dann machte er sich zu Fuß auf den Weg. Er hatte sich verändert. Anstelle seines teuren Anzuges trug er jetzt dunkle Jeans, Turnschuhe und eine kurze schwarze Jacke. Er bewegte sich in den Schatten der Sträucher. Als er die Grundstückszufahrt erreicht hatte, hielt er inne und beobachtete das Haus. In den dunklen Fenstern spiegelte sich die Landschaft mit dem Restlicht des Tages. Nichts rührte sich. Alles war still. Obwohl niemand da war, der ihn hätte hören können, setzte er jeden Schritt äußerst vorsichtig. Leise knirschte der Kies unter seinen Sohlen. Bevor er aus der Deckung der hohen Hecken hervor und zur Eingangstür trat, beobachtete er erneut die Umgebung. Geräusche irritierten ihn.
Es war nicht vollkommen still.
Ständig vernahm er Rascheln. Zweige schienen unter leisen Schritten zu brechen.
Da war Flüstern, Zischen und leises Rufen. Es waren die normalen Geräusche der hereinbrechenden Nacht. Er wusste das, doch seine Nerven waren zu angespannt, als dass er es einfach hätte ignorieren können. Das Schloss der Tür war alt, doch unerwartet stabil und wohl recht gut gesichert. Zunächst versuchte er es mit einem Schraubenzieher aufzubrechen. Aber nach wenigen Augenblicken gab er auf. Er stieg die Eingangstreppe wieder hinunter, schlich an der Vorderfront des Gebäudes entlang und prüfte jedes Fenster. Alle waren verschlossen. Er bog um die Ecke und erstarrte augenblicklich. Eine Bewegung, die er nur flüchtig wahrgenommen hatte, ließ sein Herz bis in den Hals hinaufschlagen. Alles war ruhig. Dann war da wieder diese Bewegung und er entspannte sich. Ein Kaninchen hoppelte zwischen den Beeten umher und verschwand im Garten. Auch an dieser Gebäudeseite fand Walrich kein offenstehendes Fenster. Aber das machte nichts. Diese Hausseite lag im Dunkeln. Von der Straße würde niemand so schnell ein zerschlagenes Fenster entdecken. Er wollte schnell hineingehen, die übliche Unordnung eines Einbruchs anrichten, ein paar Wertgegenstände mitgehen lassen und wieder verschwinden. Von einem nahen Beet holte er sich einen großen Stein, der dort zur Umrandung gehörte, holte aus und warf. Den Krach des splitternden Glases und das Poltern im Haus hatte er sich nicht so laut vorgestellt. Der Schall wurde in der Nacht weit getragen und die nervliche Anspannung zog ihm mit Macht durch die Glieder. Er wollte schnell wieder weg. Es war kein Problem, auf das Fenstersims zu klettern, von innen die Verriegelung zu lösen und den leeren Rahmen mit den Scherbenresten aufzustoßen. Der Raum lag in völligem Dunkel. Für einen kurzen Moment irritierte ihn der sonderbare Geruch, der ihm entgegenschlug.
Nach wenigen Atemzügen gelang es ihm, die Aromen zu trennen. Würziger Kuchenduft mischte sich mit dem frischen Gemüses und herzhaftem Braten, eingehüllt in die scharfe Würze von Essig. Es war also die Küche, die vor ihm lag. Mit einem Satz sprang er vom Sims in den Raum, kam unglücklich auf und stürzte begleitet von lautem Scheppern auf den Boden. Den Schmerz, der urplötzlich durch sein Bein schoss, nahm er kaum wahr, denn da war ein Geräusch, das nicht aus diesem Raum kam. Er versuchte wieder aufzuspringen, drehte sich und erkannte einen Napf, auf dem er ausgerutscht war. Auf dem Boden verstreut lagen Fleischstücke. Die unsagbare Panik, die jedes Handeln lähmte und Geist und Körper zu einer tauben, willenlosen Einheit verschmelzen ließ, kam in diesem winzigen Augenblick, in dem er mit dem letzten Dämmerlicht die Aufschrift auf dem Napf erkannte, das Poltern der aufliegenden Tür den Boden erzittern ließ und sich ein mächtiger Schatten mit sonderbar leisem Gurren, aber gewaltigen, schnappenden Kiefern auf ihn stürzte. Frau Weiler. Manfred Meyer mit EI verdient seinen Lebensunterhalt als technischer Angestellter. In Neumünster, Schleswig-Holstein geboren, verbrachte er später 10 Jahre in Berlin und lebt nun seit bereits 20 Jahren in Mettmann. Vor einigen Jahren las er die Kurzgeschichte eines Bekannten und dachte, das kannst du auch. Seitdem veröffentlicht er seine Stories auf Internetseiten wie kurzgeschichten.de unter dem Pseudonym Dreimeier. Auch beides mit EI. Obwohl das Schreiben für ihn hauptsächlich ein Hobby ist, hat er bereits Geschichten in Anthologien veröffentlicht, an einem 90-minütigen Drehbuch für einen Psychothriller mitgeschrieben, 2 Kurzgeschichten-Festivals inszeniert und Dinnerlesungen mit der Autorengruppe Leser der Tafelrunde veranstaltet. Wie und wo das mit den Lesern der Tafelrunde funktioniert, kann man unter www.leserdertafelrunde.de erfahren. Wir haben diesen Link in unsere Hörerwelten in den Bereich der Kategorie Geheime Autoren aufgenommen. Wenn Sie Manfred Meyer schreiben möchten, zum Beispiel weil Ihnen die Geschichten genauso gut gefallen haben wie uns, dann können Sie das über unsere Mail info@krimikiosk.de. Selbstverständlich leiten wir alle Mails, die uns für die geheimen Autoren erreichen, an die betreffenden Autoren weiter. Übrigens, auch uns können Sie schreiben, wenn Sie gerne über neue Sendungen benachrichtigt werden möchten. Wenn Sie selbst ein geheimer Autor sind und sich vorstellen könnten, eine Geschichte zur Krimi-Kiosk-Spurensuche beizutragen, oder wenn Sie möchten, dass wir Ihre Webseite in unseren Linkkatalog Hörerwelten aufnehmen. All das können Sie über unser Kontaktformular auf unserer Webseite www.krimikiosk.de. Dort finden Sie auch alle Angaben zum Impressum dieser Sendung des Krimikiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Und bis wir Ihnen in der nächsten Sendung einen neuen geheimen Autoren vorstellen, passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.